Teil an. Moin, moin allerseits. Hat schon jeder so ein Zettelchen? Jeder so ein Zettelchen? Nein. Darf seine Meinung auch noch kundtun. Geh ein für Vorlesungen, Übungen, Laborübungen, so du mitmachst. Jo, gibt es andere Fragen? Keine Fragen? Ihr schwitzt auch alle. Jo, okay. Dann machen wir weiter mit dem, was wir Dienstag angefangen haben. Ihr erinnert euch, wir wollen eine CISC-Instruktion holen. CISC-Instruktion heißt komplexe Instruktion heißt mehrere Parameter. Mehrere Parameter heißt lange Instruktion, kurze Instruktion. Keiner weiß so genau. Jo, und da haben wir uns angeguckt, wie wir uns die dann aus dem Speicher holen können. Und haben gesagt, naja, dann nehmen wir doch zwei Code-Caches und der eine liefert den Anfangsteil und der zweite so notwendig den Rest. Jo, Frage dazu, was ist denn jetzt, wenn wir so kurz am Ende des Speichers sind? Also typischer Fall, wir haben unseren Speicher und irgendwo haben wir unsere Funktionen. Und am Ende der Funktion steht ja wohl ein Return. Return, typischerweise, moin, simpelster Fall einer Instruktion, ein Byte. Und dann kann es ja sein, dass an der Stelle auch der Speicher, das BIOS, das keine Ahnung was zu Ende ist. Was ist denn jetzt das Problem? Na gut, das Problem sollte schnell jeder sehen. Ne? Ich versuche, was weiß ich, die letzte Cache-Line zu lesen. Da muss das Red ja drin sein. Und da ich ja nicht weiß, per se, ob da jetzt nicht vielleicht noch was danach kommt, lese ich die nächste Cache-Line. Was passiert jetzt? Ich hole mir die zwei oder ich versuche es mal. Den ersten holen ist kein Problem, aber ich kann es ja noch nicht ausführen, weil ich nicht weiß, ob das alles ist. Also muss ich den nächsten auch noch holen. Nächsten holen, Page Fault. Oder Bus-Error oder irgendeine Art von Fehler, weil CPU kriegt nichts. Ja. Was heißt das?
Sein muss. Also mindestens 16 Byte oder 64 Byte, weil dann braucht man keine Sonderbehandlung. Also bevor man das jetzt in Hardware abfackelt.
Ja. Heißt natürlich immer, was weiß ich, in jedem Codefragment, was du schreibst, du hast dein Programm am Ende noch ein bisschen mehr, du hast deine Library am Ende noch ein bisschen mehr, noch eine Library am Ende ein bisschen mehr, Betriebssystem am Ende noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Gut. Und eine Firma Intel, die irgendwann mal umgestiegen ist von einzelne Bytes holen und ausführen hin zu, naja, wir holen mal ganze Instruktionen, die kann das nachträglich nicht mehr. Ne? Kann nachträglich dem Compiler nicht mehr sagen, klebt mal was dahinter. Ja. Gut, wie ist das lösbar? Naja, im Prinzip so lösbar, dass man zu jedem Byte, was man da kriegt, möglicherweise auch noch so ein Invalid-Bit mitkriegen muss. Ja, dann kriege ich halt hier meine, in diesem Falle 16 Byte und nochmal 16 Byte, wobei allerdings die 16 Byte dann alle als Invalid markiert sind. Und wenn dann die CPU, die Pipeline versucht, das auszuführen und sieht, oh, ja, hier steht ein, keine Ahnung, ein Move und Parameter haben wir nicht, dann Parameter sind invalid, dann muss er halt an der Stelle einen Page Fault, Bus Error, keine Ahnung was produzieren. Jo, also da ist noch so eine kleine Baustelle, die man immer machen muss. Gleiches gilt natürlich am Ende jeder Page, also nicht nur am Ende des echten Speichers, sondern im Prinzip auch am Ende einer ganz normalen Wald- und Wiesen-Page. Die nächste Page ist vielleicht noch nicht geladen, aber CPU will so ein paar Bytes, ja, dann sieht sie auch hier, okay, die Page ist nicht valid. Also muss er erstmal einen Page-Fault generieren und dann beim nächsten Mal es halt nochmal probieren. Aber immer wieder ein bisschen Hardware, die man extra einbauen muss.
Wenn ich jetzt gar keine Uhr habe, sondern halt nur physikalische Adressen, dann ist das doch wahrscheinlich gar kein Problem, weil es einfach rumgeleckt wird.
Tja.
Steht da halt was drin, was da an sich nicht stehen sollte? Das interessiert mich ja nicht, wenn ich es nicht anschaue.
Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also es gibt bessere Rechner, sage ich mal, die immer überprüfen, ob überhaupt was kommt. Und wenn nichts kommt aus dem Speicher, von der Hardware, dann sagt die CPU, Bus-Error. Jetzt kommt es natürlich darauf an, Round ist okay, aber dann muss man natürlich am Ende, ja, wenn ich am Ende lese, muss am Anfang was sein. Okay, kann man sagen, das BIOS liegt am Ende und am Anfang liegt Speicher, das könnte funktionieren. Wenn es natürlich jetzt am Ende nicht das BIOS hast, sondern das BIOS ist am Anfang und danach kommt der Speicher und dann nix, dann hast du ein Problem. In Hardware lösbar, aber natürlich wieder so ein paar Valid Bits oder irgendwas in der Art braucht man dann nochmal extra. Jo, und jetzt kommt das größte Problem. Also bisher war das ja relativ einfach. Zwei Cache-Lines, laden, Sache erledigt. Das Problem ist jetzt, haben wir neulich schon mal kurz angedeutet, wir sollen natürlich jetzt nicht immer den Programm-Counter um 1 erhöhen oder nicht immer um 4 erhöhen, je nachdem. Wenn unsere Instruktionen bisher immer 4 Byte groß waren, haben wir auf den Instruction-Pointer 4 drauf addiert und die nächste Instruktion haben wir uns von da geholt und fertig. Und nun? Also, wir hatten neulich schon so eine Logik, unsere Pipeline. Und haben schon gesagt, naja, wir brauchen eigentlich sozusagen 2 Eingänge. Vor jedem Eingang brauchen wir noch den Multiplexer, der jetzt entweder aus dem einen Cache oder aus dem anderen jeweils und das umschaltbar. Gut, das war das Bild neulich als letzte. Und dann haben wir noch gesagt, naja, jetzt brauchen wir aber hier noch einen Shifter, der uns die 16 vorderen Bytes sozusagen rausholt. Ne? Soweit waren wir da. Okay, die Pipeline kriegt jetzt immer 16 Byte. Und soll sich von den 16 Byte die vorderen so viel nehmen, wie die Instruktion halt lang ist. Ja, und jetzt muss er auf dem Programm-Counter so viel drauf addieren, wie sie aus diesem 16-Byte-Wort rausgelesen hat. Wie machen wir denn das? Tja, die Kollegin, die jetzt gerade nicht da ist, die hatte irgendwie den Vorschlag gemacht neulich. Man könnte ja in die ersten 4 Bit zum Beispiel mal reinkodieren, wie lang die Instruktion ist. Dann wäre es natürlich simpel, dann nehme ich einfach die 4 Bit, die da vorne kommen und die addiere ich auf meinen Programm-Counter drauf. So leicht ist es leider nicht.
Also, man braucht immer noch einen Addierer.
Man braucht einen Addierer auf jeden Fall. Nee, ein plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 bis plus 16 Addierer. Der zudem in einem Takt Ergebnis liefern muss. Muss in einem Takt sein, also da ist jetzt auch nichts mit, das Pipeline wir ein bisschen. weil ja, Pipeline, im nächsten Takt wollen wir ja die nächste Instruktion schon holen. Also das muss schon, ne? Da ist nichts mit Pipeline. Ja, Herausforderung. Da braucht man dann schon den besten Addierer, den man sich so vorstellen kann.
In 64.
In modernen CPUs mit, also offiziell sind die Adressen 64 Bit, in der Praxis sind es aber nur irgendwas zwischen 40 und 48. Nur.
Ja, man könnte ja sowas machen, man hat immer 8 Bit und wenn es da einen Kali gibt, an der Stelle, dann macht man Pipeline
so. Wäre eine Idee. Ne? Ist zwar nicht schön, aber irgendwas muss einem da einfallen. Man kann es auch beispielsweise so machen, dass man sagt, man hat einen Addierer, der addiert 1 drauf, man hat einen Addierer, der addiert 2 drauf, man hat einen anderen Addierer, der addiert 3 drauf. Und aus der Instruktion, die da kommt, da nehmen wir uns halt ein paar Bits her und nehmen letztendlich einen MUX, einen Multiplexer, der jetzt umschaltet zwischen den 16 Varianten. Einen drauf addieren oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Also das Holen der Instruktion dauert ja schon ein bisschen. In der Zwischenzeit berechnen wir mal alle plus 1, plus 2, plus 3, alle Varianten. Ja, und dann zum Schluss wählen wir uns nur noch eine aus, dann geht es einen Tick schneller. Nichtsdestotrotz, Haufen Holz. Ja.
Gibt es dann wirklich so 5-Byte-Instruktionen? Das ist ja eigentlich doof. Kann man da nicht schöne 2-Potenzen draus machen, dann geht es auch viel schneller zum
Addieren? Ja, keine Frage. Im Prinzip haben wir die einfachste Variante ja schon, ne? Plus 4 waren es bisher. Irgendwann hatte ich hier das Bildchen. Die Fixed-Variante war die erste, die wir hatten, das war das Schöne. Intel hat leider die Variante. Da gibt es wirklich auch 5 Byte und 7 Byte und alles, was dazwischen ist. Es gibt Architekturen, die haben 2, 4 und 8 Byte. Ne? So wie du sagst, das hätte was. 8 Byte drauf addieren ist natürlich sehr viel einfacher. Im Prinzip nur eine 1 und der Rest ist 0. Geht natürlich sehr viel schöner. Aber wenn man natürlich kompatibel zu irgendwelchem alten Kram sein will, ja, beispielsweise addiere die Konstante 1 zum Register RX, sind 5 Byte. Jo, okay, also da muss man sich definitiv was ausdenken. Also auch da wieder Addierer, das Beste, Teuerste, was man sich so vorstellen kann. Und man muss ja noch dazu sagen, also hier nur so als Andeutung, die Intel-Leute, da haben wir neulich kurz drüber gesprochen, die holen sich eigentlich sogar 4 Instruktionen am Stück. Sprich, sie müssen sozusagen 4-mal den Start von dem nächsten ausrechnen. In einem Takt. Da kann man sich vorstellen, dass es viel mehr nicht mehr werden kann. Ich habe neulich gesagt, das ist im Moment eigentlich das Problem von diesen typischen Intel AMD CPUs. 4 Instruktionen holen und da immer noch wissen, ja, wo starten die nächsten 4. 20 Instruktionen gleichzeitig ausführen, das ging ja noch, aber 20 Instruktionen gleichzeitig holen, das ist einfach, das geht nicht mehr. Jo, nehmen wir mal ein kleines Beispiel fürs nächste Problem. Also, wir haben einen Befehl, inkrementiere die Speicherzelle. Und die Speicherzelle ist gegeben als, oder die Adresse einer Speicherzelle ist gegeben als Formel sozusagen. Nimm das, was in ERX steht, als Adresse, als Basisadresse. Addiere noch 8-mal EBX dazu und noch 4. Und von da liest du den Wert, inkrementierst ihn und schreibst ihn zurück. Man bastle dafür eine Pipeline. Ersten Schritt sage ich euch, der erste Schritt, Fetch. So, nächster Schritt.
Es kommt dann an,
Wenn wir die Adresse berechnen wollen, als erstes brauchen wir mal die ganzen Teilstücke. Die 4, das ERX, das EBX, die 8. Gut, 4 und 8 sind Konstanten, die kommen aus dem Fett schon raus. ERX, EBX müssen wir lesen, also Adressoperanden holen. Ja. Nächster Schritt. Die Adressoperanden irgendwie miteinander verknoten, ne, multiplizieren mit 8, addieren, nochmal addieren. Also, Adress Execution. Dann kommt da irgendeine Zahl raus. Ja. Von der Adresse so was laden. Also kommt da ein Operanden holen bzw. Load, je nachdem Speicher oder Operanden aus dem Register. Jo, inkrementieren heißt, das ist die eigentliche Execution. Und im letzten Schritt, ja, jetzt soll man den ganzen Kram wieder zurückschreiben. Zurückschreiben heißt, ich kriege immer in den Prüfungen nochmal wieder sowas hingeschrieben, so nach dem Motto, ja, dann musst du doch noch das EBX und ERX wiederholen und dann musst du nochmal zusammen verknoten. Da kann man natürlich den Adresswert, den man einmal ausgerechnet hat, den kann man natürlich durch die Pipeline durchschieben. Und nachher auch letztendlich für das Write-Back bzw. Store noch einmal benutzen. Jo, also mit einer sechsstufigen Pipeline könnte das prinzipiell hinhauen. Ja. Also, eine Variante wäre, man könnte natürlich, hätte man einen passenden Compiler, könnte man sagen, auch schmeißt das, diesen komplexen Befehl doch weg und nimmt stattdessen ein paar andere. Dann könnte man sagen, naja, shifte das EBX mal um 3. Das ist die Multiplikation mit 8. Dann addierst du zu dem Ergebnis noch das ERX dazu. Addierst noch die Konstante 4 dazu. Dann hast du hier in diesem Falle im Temp 0 die Adresse berechnet. Von da holst du dir den Wert, addierst einen drauf und schreibst ihn an die entsprechende Adresse zurück. Ging auch. Allerdings natürlich würde das jetzt irgendein Assembler, Compiler, User, keine Ahnung was machen und nicht die Hardware. Das sind zwei Varianten, die man letztendlich bei komplexen Befehlen machen kann. Entweder Energie da reinstecken, Pipeline entsprechend so komplex machen, dass er letztendlich alle Befehle ausführen kann, oder die Befehle zerdröseln in Einzelteile und die Einzelteile sind so einfach, dass die Pipeline es kann. Jo, was man hier relativ schnell sieht, einmal kurz hingucken, dann sieht man, man braucht noch zusätzlich temporäre Variablen. Man kann das in vielen Fällen umgehen, in diesem Fall beispielsweise nicht. Naja, hier habe ich ERX und EBX, aber laut normaler Befehlsausführung werden die nur gelesen, nicht geändert. Also die darf ich nicht nehmen, ich muss irgendwie neue nehmen. Die Frage, wie viele temporäre Register brauche ich dann? Also hier kann man durchzählen, 2 Stück. Kommt man damit immer klar oder braucht man mehr? Müssten reichen. Im Allgemeinen ja. Es gibt, sind allerdings dann wirklich Spezialbefehle, nochmal extra Befehle. Da braucht man 3. Letztendlich 2 Operanden, die ich irgendwie hole und zusammen addieren will oder so. Und noch einen dritten Operanden oder drittes Register, irgendeine Adresse auszurechnen. Auf jeden Fall, egal ob es jetzt 2 oder 3 sind, kommt darauf an, wie man die ISA baut. Kommt man vielleicht sogar mit einem aus, ist aber relativ wurscht. Also man sieht hier 1, 2, 3, ne, so ein Register, das kriegen wir da auch noch runter. Wir haben ja schon tausende von Registern eingebaut, da kommt es auch diese eine auch nicht an. Ja, was man dann machen kann, ist folgende Idee, dass man einfach eine Hardware einbaut, die nichts anderes macht, als komplexe Befehle zu zerhäckseln in kleine, und die kleinen zerhäckselten Instruktionen, die gehen, das sind die, die eigentlich in die Pipeline reingehen. Also als Bildchen, ich habe hier meine CISC-Anweisung, ich habe irgendeine Art von Dekodierung. Jetzt haben wir mal eine Dekodierlogik sozusagen. Ja, und die Dekodierlogik, die macht nichts anderes, als in die eigentliche Pipeline Zeugs reinzustecken, was die Pipeline wirklich kann. Im Allgemeinen ist das eine Zerhäckselung, so ähnlich wie das Beispiel gerade war. Zu deiner Frage vorhin, gibt es eine Architektur, die ein Compare und ein Jump am Stück ausführt? Da habe ich gesagt, es gibt da was. Beispielsweise die Intel-Welt. Die neuesten Prozessoren machen das so. Die gucken sich nämlich nicht nur eine CISC-Anweisung an und zerhäckseln die, sondern die gucken sich mehrere nacheinander folgende CISC-Anweisungen an und zerhäckseln sie, aber kleben sie auch zum Teil in anderer Reihenfolge wieder zusammen. Beispielsweise gerade so ein Compare und Jump, was ja immer so als Pärchen eigentlich immer nur auftritt, das, anders kommt es ja eigentlich nie vor, die werden zum Beispiel zusammengeklebt zu einer Instruktion, die in die Pipeline gesteckt wird. Sparen wir uns wieder einen Takt. Wir haben ja gesagt, so jeder fünfte Befehl ist so ein bedingter Sprung. Naja, jeder fünfte Befehl ist sozusagen weg. 20% Performance. Jo, das weiß natürlich keiner. Also wenn du das für Fehlertoleranzgeschichten brauchst, im Prinzip macht er das so in einem Takt. Allerdings sagt er es dir nicht. Hast du eine etwas ältere CPU oder eine jüngere oder eine andere, dann manche machen es halt nicht. Jo, die Idee ist, also wir könnten uns eine Pipeline bauen und wir können im Prinzip jede Art von CISC-Befehlssatz uns ausdenken. Wir häckseln die Anweisungen und stecken sie rein. Und natürlich, wenn man dann ganz normale neue RISC-Befehle hat, die neuen Befehle, die ja, die steckt man einfach so, sie sind praktisch einfach identisch da rein. Jo, also CISC-Befehle können schon auch durch eine Pipeline durchgehen, auch wenn die Pipeline möglicherweise nicht alles kann. Wir werden nachher noch ein paar Beispiele sehen, wo das nicht geht. Jo, nehmen wir noch erstmal ein paar. Ich habe euch immer wieder irgendwelche Beispiele genannt, was immer so schwierig ist für eine Pipeline. Wer hat eine Idee, was in der Pipeline standardmäßig nicht geht, was man aber schön zersägen könnte?
Vielleicht Befehle, die mit zwei Speicherzellen arbeiten?
Ja, kennst du ein Beispiel? Aha, also in der Intel-Welt gibt es die als Move S, Move String heißt es eigentlich, und kopiert normalerweise von Source Index nach Destination Index. Das sind die zwei Register, von da lädt er was und da schreibt er es hin. Und er erhöht beide um so viel, wie hier gelesen und geschrieben wird. Also wenn er hier ein Long 4 Byte, wenn er immer 4 Byte kopiert, dann werden ESI und EDI danach jeweils um 4 erhöht. So, schönes Beispiel. Zersäge man. Wohin? ERX darfst du eigentlich nicht kaputt machen, ne? Ja. Ja, und das Ganze noch einmal. Genau. Ja, also, nehmen wir mal das als ein Beispiel, soll es mal reichen. Also, wer sich so ein klein bisschen mit Assembler auskennt, der wird ziemlich schnell rauskriegen, wie man auch im Prinzip die komplexesten Geschichten zerdröseln kann in vergleichsweise einfaches Zeugs. Stimmt, ECX wird noch runtergezählt, also hier würde man dann noch vergessen. Eins oder vier? Ich glaube eins. Im Prinzip wurscht. Muss man halt ins Handbuch reingucken. Da steht dann drin, ja, das Move-String zählt das ECX runter. Also gedacht ist es im Allgemeinen für ein mit Repeat-Präfix die Instruktion. Das Repeat führt die Instruktion so lange aus, bis das ECX 0 ist. Dafür sind diese String-Befehle eigentlich gebaut. Muss man halt wissen. Weiß ich aber nicht, ob er mal einen runterzählt oder ob er jedes Mal vier runterzählt. Müsste ich selber nachgucken, weiß jetzt auch nicht auswendig.
Na, einen, weil sonst könnte er endlos lang laufen. Wenn man ungerade mehr in die CX reinguckt und vier runterzählt,
ups, Pech gehabt.
Das ist leider nie null.
Kann schon sein, wenn du falsch reinschreibst, dann Pech gehabt.
Gibt es irgendwelche Displays, die es auch machen?
Ja.
Nee. Nee, die Variante ist auf heutigen Rechnern langsamer als ein Compare ECX mit 0 und springen wieder nach oben. Also wenn du mehr optimierst, dann wird er das mit dem Repeat eigentlich weglassen. Ja, führt jetzt ein bisschen arg weit. In der glibc ist allerdings, da sind Move, sind so Memcopy und solche Geschichten zum Teil mit dem Repeat-Präfix als Inline-Assembler drin. Und dann spuckt das halt auch als Inline-Assembler wieder aus. Jo, also. Angenommen, wir haben für jeden Befehl, jeden komplexen Befehl, den wir irgendwie in der ISA drin haben, angenommen, wir haben da für jeden Befehl so eine passende Sequenz, die wir stattdessen ausführen können. Dann ist natürlich die Frage, wie bauen wir jetzt unsere Dekodierlogik so, dass die das immer alles entsprechend umbaut. Das brauchen wir. Irgendeine Idee. Also, was wir haben, ist letztendlich unseren Programm-Counter, der liefert eine Zahl an unsere Fetch-Einheit. Da kommt ein Befehl hinten raus. Ja, und dann passiert irgendwas. Und dann geht es hinten in unsere Pipeline rein. Wie schaut das dazwischen aus? Genau, gute Idee. Also von der Idee her haben wir hier noch ein ROM dazwischen. Und das, was da kommt, nehmen wir eigentlich mehr oder weniger als Adresse für unser ROM. Und in unserem ROM, da stehen jetzt der Reihe nach ab der entsprechenden Adresse unsere Ersatzbefehle. Allerdings sind das natürlich manchmal ist es vielleicht eine Ersatzinstruktion, weil ganz simpel. Manchmal, so in diesem Beispiel, 1, 2, 3, 4, 5 Instruktionen. Muss man sich jetzt angucken, wie viel braucht man maximal. Soll heißen, das ROM ist natürlich deutlich größer. Und was man noch irgendwie braucht, ist hier ein Counter, der entsprechend noch mitgeladen wird. Ich hole mir aus dem ROM meine erste Instruktion und häufig steht jetzt noch dabei, was weiß ich, noch vier weitere. Und das laden wir uns, dann laden wir die nächste, noch drei, noch zwei, noch ein, null. Und wenn wir bei null angekommen sind, okay, dann holen wir uns von der Fetch-Unit das nächste Byte ab, oder nächste Instruktion ab. Das wäre so die Idee. Allerdings, das funktioniert jetzt fast wie üblich. Warum? Das ist jetzt ein Beispiel, wo man es gerade nicht dran sieht. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich sage es euch einfach mal schnell. Es gibt auch immer Befehle, wo irgendwelche Konstanten beispielsweise vorkommen. Addiere Konstante zum Register. Dann wollt ihr natürlich nicht für jede Konstante einen Eintrag im ROM haben. Das ufert aus. Also was man noch braucht, ist irgendeine Art Parameterersetzungsmechanismus. Ich brauche meine Fetch-Unit und ich will die Befehle an sich, die will ich durch meinen ROM umbauen lassen. Aber die Parameter, die stecke ich einfach durch die Pipeline, durch diese Dekodierlogik durch.
Ja. Das würde mir wahrscheinlich nicht nur für Konstanten, sondern auch für Register.
Gleiches Beispiel.
Ne?
Zum Beispiel, ja. Okay, also die Logik ist jetzt nicht dramatisch kompliziert. Von daher kann man sie einbauen. Was hat denn das jetzt für Vorteile, was hat das jetzt für Nachteile? Also wir können es ja entweder so machen oder wir bauen unsere Pipeline entsprechend mehr und mehr ein.
Ich denke, der zweite Fall, der ist eigentlich fast nicht möglich, weil die Pipeline, die würde ja je nach Sys-Instruktion so unterschiedlich ausschauen, dass das irgendwie, ja, also entweder man lässt dann ständig Stufen aus bei einer anderen Instruktion, das würde ja nicht.
Es würde keine Performance bringen, aber wenn ich jetzt mehr Stufen einbaue, die aber häufig nicht gebraucht werden, verliere ich auch nichts. Bei der Geschichte verliere ich natürlich schon Performance. Ich hole mir eine Instruktion, aber aus dem ROM werden daraus 5 Stück. Oder was haben wir hier? 5 Stück. Also ich führe nicht mehr eine Instruktion pro Takt aus, ich führe eine Mikroinstruktion pro Takt aus. Das ist natürlich nicht das Gleiche, da muss man sich drüber klar sein. In diesem Fall, wenn ich eine komplexe Pipeline mir aufbaue, dann habe ich mit jedem Takt auch wirklich eine echte Instruktion.
Der Durchsatz wird vielleicht nicht schlechter, aber die Latenz wird ja
irgendwie riesig. Die Latenz, die geht dann hin, ja, Intel-Welt, irgendjemand hat ja neulich gemeint, 40 Stufen. Also das dauert eine Weile, bis wir vorne reinstecken und hinten irgendwann mal wieder was rauskommt. Ja, wie schaut denn das aus? Moment, machen wir erstmal das. Nein, auch nicht. Da steht die Frage dazu. Der Durchsatz sinkt auf jeden Fall. Man braucht ein paar zusätzliche Register, haben wir gesehen. Hier so ein Temp 0, wir hatten in einem anderen Beispiel Temp 1, eventuell noch Temp 2. Okay, das ist nicht so schlimm, aber diese Dekodierlogik, die bremst die ganze Geschichte ein bisschen runter. Jo, jetzt gibt es aber Firmen, Intel und Co., die machen sowohl das als auch das. Also die Pipeline wird erstmal, ne, alles rein, was gut und teuer ist. Und trotzdem baut man das am Anfang auch noch mit ein. Ja, Erklärung. Performance machen wir damit, soweit es irgendwie geht. Und nur das, was damit überhaupt nicht geht, also wo der Aufwand nochmal drastisch steigen würde, da schalten wir dann um auf das ROM. Also die allermeisten Befehle gehen rein und im ROM steht genau eine passende Ersatzinstruktion dafür. Und die eine geht weiter und Performance perfekt. Aber, und da gibt es ein paar wenige Ausnahmen, beispielsweise die Division. Division, wie ich es auch anstelle, in einem Takt, nee, das wird eh nichts. Also dröseln wir die Division beispielsweise auf und machen daraus eine Handvoll Mikroinstruktionen. Und die sausen dann durch und erst wenn sie alle durch sind, dann ist die Division erledigt. Jo, die Frage. Was bauen wir jetzt in die Execution Unit ein, um Multiplikation und Division zu beschleunigen?
Sowas wie addieren und vorher beschriften.
Für die Multiplikation, jawohl. Also, wenn ihr euch überlegt, wie man multipliziert. Also einfachstes Beispiel, ich will 1, 0, 1, 0 multiplizieren mit 1, 0, 1. Wie macht man das? Naja, 1 mal das ist 0, 1, 0, 1. 0 mal das ist 0, 0, 0. 1 mal das ist 0, 1, 0, 1. Und das aufaddiert, gibt das. Was muss man da machen? Na, letztendlich muss man immer einen Wert shiften. Ihr seht es hier, das ist ja immer mit jedem Mal ein weiterrutscht und ich muss es jeweils drauf addieren. Naja, und shiften kostet mich praktisch nichts und aufaddieren kann ich in meiner ALU ja eh schon. Also können wir der ALU auch beibringen, shiften und hinterher nochmal drauf addieren. Und dann könnte ich hier in dem ROM bei meinen Ersatzinstruktionen bei der Multiplikation sagen, naja, shifte mal um 1 und addier es drauf. Shifte noch ein, addier drauf, shifte ein, addier drauf. Allerdings immer nur dann, wenn hier entsprechend eine 1 geschrieben ist. Also hier in dem Fall ja nicht. Ja, und das ist letztendlich noch eine Verundung. Also die Zahl wird immer verundet mit einer Ziffer. Ja, und das mit dem Verunden kann man da ja auch noch mitmachen in dem einen Schritt. Dann kann ich praktisch mit jedem Schritt von meiner Pipeline kann ich ein Bit aufmultiplizieren. Wenn ich dann 32 Bits habe, dann wären es 32 Takte.
Ja, aber
das kann man natürlich auch schneller machen. Man kann natürlich das Ganze auch parallel, mehrere davon, kann man tun. Jo. Division, so ähnlich. Was muss ich bei der Division machen? Naja, ihr kennt das, also ihr kennt die schriftliche Division. Was mache ich da? Ich versuche es mit irgendwas zu multiplizieren und abzuziehen. Und wenn es geht, dann lasse ich es abgezogen und merke mir eine 1, ansonsten eine 0. Naja, und dieses Vergleichen und Abziehen. Ein Vergleich ist eine Subtraktion. Und abziehen, naja, das habe ich gerade schon gemacht bei dem Vergleich. Also im Prinzip ist es auch immer nur eine Subtraktion und merken, hat das funktioniert, ja oder nein. Also auch die Division kann ich, eine 32-Bit-Division, kann ich durch 32 Mikroinstruktionen zum Beispiel nachmachen. Jo, letztes Beispiel, was ich euch schnell sage. Neulich hatten wir diese Push-All-Instruktion. Ein Push-All, naja, da bräuchte ich 8 bzw. 16 Store-Memory-Stufen. Das will kein Mensch. Ne? Push-All, das braucht sowieso praktisch nie jemand. Also machen wir lieber das so. Push-All geht hier rein ins ROM und aus dem ROM kommt raus ein Push-ERX, Push-EBX, Push-ECX der Reihe nach die Register pushen. Geht viel einfacher. Das Ding kostet fast nichts. Und naja, gut, dass an der Stelle die Performance ein bisschen leidet. Ja, selbst schuld, wer so komische Befehle braucht.
Objects dazu wird oder Node Interrupt Descriptor Table wird das auch im Raum abgefackelt oder gibt es da, also ich meine, wäre wahrscheinlich in jeder Pipeline-Stufe da irgendwie Unterstützung hat.
Also gerade in der Intel-Welt gibt es ja hunderte von ganz ominösen Befehlen, die ganz merkwürdige Sachen machen. Da würde ich sagen, also vermute ich, reingucken kann ich nicht, aber ich vermute mal sehr, dass die allermeisten im ROM erledigt werden. Gerade so Load Interrupt Descriptor Table, das macht das Betriebssystem einmal bei der Initialisierung, danach nie wieder. Also performancemäßig völlig irrelevant. Ne? Da macht man das mit dem ROM und die Sache ist erledigt. Am einfachsten. Ja, da macht er ja aber auch nichts. Da schreibt er ja nur das Register.
Aber es muss dann schon in den Stufen unterstützt
werden. Da hast du dann hier beim Writeback nicht nur ein Writeback in die normalen 8 Register, sondern auch noch in die 5 Kontrollregister, oder wie viele du hast. Das ist nicht so schlimm. Ja.
Das ist nicht wirklich ein ROM, oder? Weil das ist sowas wie Microcode. Ist es dann auch von der Performance
das
normal startbar, dass man da irgendwie noch keine Ahnung, wie das dann tatsächlich funktioniert?
Also was Intel wirklich macht oder AMD oder wie es alle heißen, ich kann nicht reingucken, ich kann es dir nicht sagen, aber du hast natürlich recht, das hätte ich jetzt noch gefragt, welchen Vorteil hat das Ganze sonst noch? Es hat einfach den Vorteil, das kann man auch on the fly noch ändern. Also rein theoretisch kann man das so bauen, wenn das hier, sagen wir mal, ein EEPROM ist oder ein Flash-Speicher oder irgendwas in der Art, dann kann ich natürlich die CPU im laufenden Betrieb umprogrammieren. Ihr müsst euch immer vorstellen, es gehen hier Instruktionen rein und hinten purzeln andere raus. Vorausgesetzt, dass die Hardware eurer Pipeline überhaupt funktioniert, könnt ihr jeden Befehl durch eine beliebige Reihe anderer Befehle nachmachen. Ja, und wenn man dann irgendwas vergurkt hat, das hatte Intel ja mal irgendwann, dann kann man das on the fly nachträglich mit so einem kleinen Patch auf Diskette ausliefern und sagen, steck mal in deinen Rechner rein, drück Knöpfchen und dann funktioniert die CPU plötzlich. Ja. Genau, also hier aus der Dekodierlogik, ja, wie viele Parameter kommen da? Wir hatten vorhin diesen Befehl, inkrementiere 4 in Klammern EAX EBX 8. Da siehst du, es kommt die 4, es kommt eine Registernummer, noch eine Registernummer und die 8. Also in diesem Falle 4 Parameter. Müsste man jetzt im Prinzip seine ISA mal durchforsten, wie viele Parameter können das maximal sein? Ja, und die 4 Parameter, die leitest du einfach außenrum. Von deinen Mikroinstruktionen, also du leitest natürlich immer dann 4 außenrum, aber in diesem Falle, wie man hier sieht, wir brauchen gar keinen davon. Was aber auch nichts macht, dann gehen halt die 4 durch die Pipeline durch und die Befehle, die hier ausgeführt werden, die wollen keinen Parameter, dann nehmen sie ihn halt nicht. Nicht einmal unbedingt. Also, nehmen wir mal. Addiere Konstante 4 zur Speicherzelle 5. Da würde jetzt sozusagen dein Ersetzungsmuster aussehen. Irgend so ein Load 5 nach Temp 0, addiere, ja, ne, jetzt fehlt was, Und da würde jetzt praktisch drin stehen Parameter 1 und den addierst du zu temp 0. Ja, und Parameter 1, das ist der, der jetzt von der Dekodierlogik einfach außen rum geleitet wird, der erste. Und dann machst du wieder ein entsprechendes Store. Da brauchst du jetzt gar nicht groß was dekodieren, das ist jetzt einfach den Wert. Es ist in jeder Stufe, die dahinter kommt, ein Register für die, sagen wir mal, fünf Parameter, die noch dann nebenbei mitgeschleift werden. Und ich wähle mir jetzt bei der Addition nicht immer nur ein Register, sondern ich wähle vielleicht auch ein Parameter aus. Also der Multiplexer wird ein kleines Stückchen größer. Jo, okay, also. Erster Vorteil, man kann ersetzen komplexe Befehle und seien sie noch so komplex, kein Problem. Aufdröseln und die Pipeline macht es dann. Und zweiter Vorteil, ich kann das gegebenenfalls auch nachträglich noch fixen. Nachträglich, wenn ich merke, oh, die Division, man rechnet leider ein bisschen falsch. Okay, ROM updaten, dann flutscht die ganze Geschichte wieder. Die Geschichte, die kann man zwar prinzipiell machen, aber für wirklich komplexe Befehle ist die einfach viel zu teuer. Das bringt nichts. Jo. Jo, jetzt habt ihr so viel gefragt. Ich glaube, die Folie lassen wir einfach mal. Könnt ihr mal selber drüber nachdenken, wenn ihr wollt. Wie kann man, nächste Frage, wie kann man jetzt die Pipeline erweitern? Wir haben immerhin, also dieses Bildchen haben wir im Prinzip ja schon ein paar Mal gehabt. Jetzt noch ein paar andere Sachen dazu geschrieben. Also die Pipeline an sich kennt ihr schon, hier mit Load und da mit Store. Allerdings haben wir am Anfang auch schon gesagt, naja, jetzt haben wir eigentlich drei Wege zum Speichern. Ja, wir müssen uns Code holen, das ist der eine Weg. Wir müssen uns hier Werte, Load, irgendwelche Daten aus dem Speicher holen und wir müssen ja auch noch einen Store ausführen können. Dritter Weg. Gut, bei dem Store haben wir immer, oder haben wir neulich schon mal gesagt, naja, bauen wir uns noch einen Write-Buffer ein. Also wenn wir im Moment, genau in diesem Moment, gerade Werte aus dem Speicher lesen wollen und schreiben wollen, naja, dann knicken wir das mit dem Speichern mal, schreiben wir nur in den Buffer und machen wir später, macht ja nichts. Also haben wir das Bildchen. Ja, dann kann man sagen, so Sachen wie, was weiß ich, addiere den Wert eines Registers zum Inhalt einer Speicherzelle und schreibe es in eine zweite Speicherzelle, würde mit der Pipeline gehen. Ja, oder ein, ja, haben wir gerade gehabt, das Beispiel, da kam das Bild her, oder hier ein Push 4 ESP, auch so eine typische Intel-Geschichte, ein Wert auf den Stack pushen. Ja, Push heißt, naja, erstmal den Wert hier holen, der liegt da, wo ESP hinzeigt und 4 drauf addiert, den von da laden und auf den Stack draufschreiben und den Stackpointer erhöhen. Das heißt natürlich auch, laden den Wert vom Stack und wieder auf den Stack schreiben. Auch wieder zwei Load- bzw. Store-Instruktionen. Das geht. Also jetzt aus der, ich sag mal, Standard-Programmierwelt können wir jetzt fast alle Instruktionen ausführen. Alle anderen machen wir mal damit. Ja, fast. Das haben wir schon. Jetzt kommen noch solche Geschichten. Wir kennen ja auch noch Segmentierung. Soll heißen, auf jede Adresse wird immer noch eine Basisadresse drauf addiert. Ich schreibe hin, addiere mal den Wert zur Speicherzelle 5. Naja, dann sagt er, ja, 5 hast du mir zwar gesagt, aber da machen wir mal 5 plus Basisadresse draus. Wer macht denn das? Das müssen wir jetzt in unsere Pipeline noch irgendwie reinfummeln. Und das soll natürlich schnell gehen. Ja. Also, Vorschlag, wir holen uns die Register, wir rechnen mit den Registern und unser ALU, also Adress-ALU, eine Adresse aus und hängen dahinter nochmal eine oder fügen dazwischen noch eine Stufe ein, die Basisadresse drauf zu addieren. Ja, eine Stufe mehr. Wir haben es ja, wir haben die 40 ja noch nicht voll. Ja, wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, man könnte natürlich auch, sage ich mal, dazwischen auf dem Weg, so ähnlich, neulich haben wir die MMU sozusagen dann drunter gebaut, als eine Stufe. Zwischen Cache und Second-Level-Cache hat man die MMU gebaut. Können wir da jetzt auch die Segmentierungseinheit so dazwischen bauen? Wäre auch eine Variante, ne? Ja, eine von beiden sage ich geht, die andere Variante sage ich geht nicht. Gut, dann überlegen wir mal. Also das eine Problem, wir haben natürlich sowohl die Daten sollen umgerechnet werden, also die Adressen von den Daten, als auch natürlich die Adressen vom Code. Wenn ich da hinschreibe, jump nach Adresse 25, auch auf die 25 wird ja wieder die Basisadresse vom Codesegment drauf addiert. Also da brauchen wir jetzt dann Addierer eigentlich noch einmal. Da hätte das doch was. Wir führen die erstmal hier zusammen und auf dem Weg zum Speicher, da addieren wir dann mal was drauf. Und dann bräuchte man doch nur eine Addierlogik und nicht zwei. Also hier brauchen wir ja irgendwie auch zwei, weil da müssen wir ja auf die Datenadressen was drauf addieren. Und hier in unser Fetch-Unit, da müssen wir ja auf den Programm-Counter auch noch mal was drauf addieren. Und nicht zu vergessen, wir haben einen Programm-Counter, den wir mit jedem Takt erhöhen. Und wir müssen auch jedes Mal die Basisadresse wieder drauf addieren. Was eine komplette Adresse ist, nicht nur irgend so ein einzelnes Bit oder was wir drauf addieren. Ja, aber ich behaupte mal, das hier in einer separaten Etage zu machen, geht nicht. Schön wäre es gewesen. Wer hat eine Ahnung, warum nicht?
Ja, vielleicht irgendwie über die Basis. Das ist ja nicht immer dasselbe. Ich kann ja pro Befehl durch irgendwelche Prefixes meine Segmentdeskriptoren ändern. Und
ja. Also ich nenne euch ein Beispiel, warum es wohl eigentlich nicht geht. Also folgendes Beispiel, wir haben ein, sagen wir mal, ein Store, Konstante 1 nach Datensegment, Adresse 13. Und wir möchten lesen aus dem Codesegment, Codesegment Adresse 25 nach RX. Ein bisschen gekünsteltes Beispiel, aber kommt in der Praxis durchaus mal vor. Also im Datensegment an eine bestimmte Adresse und aus dem Codesegment von einer anderen Adresse. Aber die Segmente können sich überlappen. Das heißt, Datensegment Adresse 13 könnte das gleiche sein wie Codesegment Adresse 25. Das kommt darauf an, Datensegment, welche Basisadresse, Codesegment, welche Basisadresse. Wenn hier Datensegment die Basisadresse 12 ist und vom Codesegment die Basisadresse 0, dann sind die Adressen gleich. Jo, jetzt haben wir aber in unserem Ding hier, na, wo war es, da, wenn wir jetzt die erste Instruktion machen, unser Store, das klackert hier so durch und klackert hier so durch, berechnet hier seine Adresse, klacker, 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 klacker und schreibt an der Stelle. Wenn es da hinten ankommt, ist die zweite Instruktion, unser Load, an der Stelle. Soll heißen, das Load ist eigentlich schon erledigt, weil das Load machen wir an der Stelle hier. Heißt, wir lesen eigentlich erst und schreiben dann. Das war eigentlich nicht das, was wir eigentlich wollten. Als Programmierer haben wir doch hingeschrieben, erst speichern und dann auslesen. Jo, jetzt die Frage, wie kann man das überhaupt erkennen? Dass ich da eigentlich was schreiben will, was ich vorher schon brauche. Bei Registern hatten wir ein Forwarding. Da hatten wir gesagt, ja, wenn ich in der Pipeline sehe, da wird nachher was in mein Register zurückgeschrieben, was ich eigentlich jetzt schon brauche, dann habe ich mir das hinter der ALU oder hinter, keine Ahnung, habe ich es mir irgendwo abgeholt. Ja, so müssen wir es im Prinzip hier auch machen, nur dass wir jetzt nicht nach Registernummern vergleichen. Ja, wir haben immer Registernummern verglichen beim Forwarding. Ich möchte Register EAX drauf addieren, dann habe ich geguckt, naja, wo ist ein EAX? Habe ich das schon irgendwo in meiner Pipeline? Und wenn ja, habe ich es mir von da abgeholt. Jetzt schreiben wir irgendwelche Adressen. Und wenn hier in der Pipeline irgendwo ein Schreibe nach Adresse Befehl drin ist und es folgt ein Load, na, dann muss ich beim Schreiben nochmal nachgucken, na, wo will er denn eigentlich hinschreiben? Und dann zweige ich es mir halt von da ab. Das geht im Prinzip genauso wie das Forwarding bei Registern auch. Unterschied, bei den Registern hatten wir irgendwie 5-Bit-Nummern. Was haben wir jetzt? 64-Bit große Adressen oder 32 oder je nachdem wie viel. Die Vergleicher sind ein Stückchen größer. Ansonsten gleiches Prinzip. Ja, und jetzt sieht man aber, wenn ich diese Vergleiche machen will, dann, so wie du schon sagst, absolute Adresse, dann brauchen wir die absolute Adresse. Und dann hilft uns nichts zu sagen, naja, im Datensegment Adresse 13, das können wir nicht vergleichen mit Codesegment 25. Das ist, woher weiß ich denn das, ne? Ob das das gleiche ist. Deshalb muss durch die Pipeline durchgehen eine echte Adresse, eine absolute Adresse, so wie du sagst, eine schon ausgerechnete Adresse. Also müssen wir hinter unserer Adressrechnungs-ALU auch noch die Segmentierungs-ALU gleich dahinter hängen. Und dann gehen ab hier die kompletten Adressen durch, die absoluten Adressen, und dann kann ich auch vergleichen, ach, da hinten ist schon eine Adresse drin, die ich vorne brauche, okay, dann hole ich es mir von da ab.
Ja, ja, aber man garantiert halt nicht, dass unterschiedliche Segmente halt irgendwie was miteinander zu tun haben. Die dürfen nicht überlappen.
Wenn man sich eine andere ISA bauen will, kann man das vielleicht tun, ja.
Ich meine, dieses, da überlappen sich zwei Segmente, also wer sowas macht, wird von den überlappen Aufgaben.
Naja, das ist in der Intel-Welt heutzutage gang und gäbe. Alle Segmente sind gleich. Die sind ja, alle von.
Damit ist da Segmentierung aus.
Ja, ja, naja, oder sie ist entsprechend programmiert. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise für PCRAPs, parallele Programmierung. Da gibt es ein Segment, das G-Segment, das zeigt immer auf den lokalen Speicher von dem Thread. Und der lokale Thread ist immer ein Teil des gesamten Adressraums. Das heißt, da überlappen sie sich auch heutzutage. Auch wenn jeder Programmierer sagt, doch nicht freiwillig sowas. Aber natürlich, die Threads, die sollen alle unterschiedliche Adressbereiche sehen und dann müssen sie halt alle irgendwie eine andere Basisadresse haben an der Stelle. Nur dafür kennen die AMD64-Maschinen noch ein GS-Segment. Ein Segment haben sie noch, alle anderen sind gecancelt.
Aber dann wird dann auch garantiert, dass normale Zugriffe und GS-Zugriffe synchronisiert sind.
Nach dem, was ich euch jetzt gerade erzählt habe.
Okay. Das könnte auch sein, dass du sagen, wenn du das machst, dass du da auf dieses thread-lokale Ding mit normalen Adressen zugreifst, dann ist das dein Bier, wenn es kaputt
geht. Nö, da kannst du drauf rumfummeln, wie du willst. Jo. Segmentierung haben wir damit auch fertig. Das mit dem Forwarding haben wir auch erledigt. Jo, nächstes Thema. Also was wir jetzt hatten, wir hatten gesagt, wir wollen CISC auch können. CISC hieß unterschiedlich lange Instruktionen. Haben wir gelöst. Wir haben gesagt, das sind komplexe Instruktionen. Haben wir gelöst mit langen Pipelines bzw. entsprechendem ROM. Jetzt haben wir schon gesehen, die Pipelines werden immer länger, immer länger, immer länger. Also wenn wir hier auch noch so eine Segmentierung dazwischen bauen, die Execution Unit, die hat man ja schon ein paar Mal zersägt in ein paar Stufen. Also kann man sich vorstellen, sind wir heutzutage bei dem, was wir bisher so gemacht haben, so bei 10, 15 Stufen, sage ich mal. Jo, und dann wird natürlich unser Delayed Branching immer hässlicher. Das war zwar am Anfang, das hat sich so ergeben durch die Pipeline und war performancemäßig ja auch nicht schlecht. Aber wir merken jetzt, die Pipeline wird immer länger. Ja, und wenn die Pipeline immer länger wird, weil die CPU schneller werden soll, dann ändert sich damit die ISA. Ja, ich habe irgendwann mal in mein Dokument reingeschrieben, naja, 3 Delay-Slots. Alle Programmierer haben sich darauf verlassen und ich versuche jetzt an der CPU performancemäßig was zu machen. Pipeline ein bisschen länger oder so. ISA kaputt. Das nächste hatten wir uns schon angeguckt. Ja, ein Compiler kann zwar Delay-Slots füllen, aber keine 10 Stück. Keine Chance. 20, 30 schon erst recht gar nicht. Also die Performance wäre da, man kann sie nur nicht nutzen. Ja, und aus Intel-Sicht beispielsweise natürlich noch das K.O.-Kriterium, das ist nicht mehr kompatibel. 1893, da hatten wir keine Delay-Slots, also dürfen wir die jetzt auch nicht haben. Schlauer werden dürfen wir, aber ändern dürfen wir nichts. Jo, aber ne, schnelle Pipeline haben wir jetzt schon gesehen, da haben wir viele Delay-Slots. Ja, und natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig von Programmierer haben wir auch schon gesagt. Das ist einfach, dass jetzt noch Instruktionen ausgeführt werden, die eigentlich hinter einem Jump stehen, das ist Knobelaufgabe. Was passiert denn, wenn ich hinschreibe, Jump X, addiere 1 zu ERX, Jump Y, Nop, und das sind meine 3 Delay-Slots, und hier haben wir unser X, und da haben wir ein Y. Also, dass jeder schon mal nachdenkt, zeigt, das ist nicht ganz trivial. Ja? Ja, steht in der Pipeline drin, also machen wir das. In der Pipeline steht auch Jump Y, machen wir das auch. Also er wird ausführen, ihn hier. Allerdings bevor er springt, wird er sich die noch laden. Also wird er die auch ausführen. Also die 3 sind in der Pipeline drin, wenn er springt. Also wird er auch den hier sich holen. Er wird die Addition ausführen. Dann hat er noch 2 in der Pipeline und sich den holen. Dann wird er das Jump ausführen und sich den nächsten holen. Aber durch das Jump ausführen macht er jetzt da unten weiter. Soll heißen, er läuft den Code ab, macht da zwei Instruktionen und läuft dann bei Y weiter.
Was würde denn besser, wenn das Snob jetzt auch noch ein Head wäre, dann müsste es der Semantik nach zweimal ausgeführt werden, weil es ja in zwei Delay-Slots drin ist und es versprochen wurde, dass was in dem Delay-Slot drin ist, ausgeführt wird.
Mhm.
Aber es wird nur einmal aus, weil es nur einmal in die Pipeline geschoben wurde.
Ja, und ihr könnt euch jetzt vorstellen, hier steht, was weiß ich, ein Add und ein Sub und ein Store. Das Add und Sub, das macht er, das Store aber nicht. Da steht aber weit und breit kein Jump. Das ist vorsichtig ausgedrückt gewöhnungsbedürftig. Ja? Also das lange Rede, kurzer Sinn, das will man nicht.
Ja. Werden da die ersten drei ausgeführt und dann springt er? Oder?
Ja, ne? Also wenn man, guter
das
Punkt.
Das funktioniert halt gar nicht dann.
Ne? Also wenn wir hier eine Instruktion in mehrere zerdröseln, was ist jetzt, wenn eine komplexe Instruktion in einem Delay-Slot steckt? Dann wird die eine aufgedröselt in fünf Teile und dann werden von den fünf Teilen die ersten drei ausgeführt. Das ist auch nicht das, was ich will. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, das wollen wir nicht. Das war am Anfang, als die Leute sich das mit dem Pipelining überlegt haben, da ist das irgendwie so vom Himmel gefallen, haben wir ja gesehen. Und da sie nicht so recht wussten, wie sie das verbessern können, das Prinzip, haben sie gesagt, naja, schreiben wir es halt in die ISA rein, nageln es fest, fertig. Ist ja nicht unser Problem, Problem der Programmierer, der Compilerbauer. Jetzt im Nachhinein, alle Leute, die das in die ISA reingeschrieben haben, die würden sich, glaube ich, heutzutage gerne alle gegenseitig selbst abwatschen. Also beispielsweise Spark-Prozessoren, MIPS-Prozessoren, die alle immer so 1, 2, 3 Delay-Slots haben, fürchterlich. Die müssen sich in der Pipeline fürchterlich was ausdenken, dass jetzt auch sichergestellt ist, dass genau eine oder genau drei Delay-Slots bei rauskommen. In jedem Fall. Ne? Komplexe Instruktionen, einfache Instruktionen, Knob dabei, kein Knob dabei. Es muss immer genau dieser eine Delay-Slot ausgeführt werden. Heutzutage wäre es viel einfacher zu sagen, kein. Einfach kein und fertig. Jo, wie wir das machen, ihr gehört, habt ihr davon bestimmt alle schon mal. Branch Prediction. Also, folgende Idee. Wenn man sich das anguckt, beispielsweise bei Schleifen, dann kann man sagen, naja, bei Schleifen, da springt der Branch-Befehl eigentlich immer wieder an den Anfang der Schleife. Ja, Schleife wird 1000 Mal durchlaufen, also der Sprung am Ende springt 1000 Mal wieder zurück. Durchlaufen, wieder zurück, durchlaufen, wieder zurück. Also ist es doch eigentlich Quatsch, das, was nach dem Sprung kommt, in die Pipeline reinzustecken, weil das brauchen wir eigentlich nie. Sondern wir sollten doch eigentlich da, wo der Jump hinspringt, uns die Sachen holen. Ähnliches Beispiel, ne, so wenn ich in irgendwelchen Datenstrukturen was suche, dann mache ich immer so einen Compare-Schlüssel mit Datum. Wenn gleich, dann gefunden, ansonsten weitersuchen. Ne, und da ist also dieser Gefunden-Test in 99% der Fälle, sagt er, nö, weitersuchen. Also auch an der Stelle springt der Sprung eigentlich immer an die gleiche Stelle. Naja, und natürlich der einfachste Fall, wenn ich einen unbedingten Sprung habe, wo gar keine Bedingung dran steht, hier, ja, Jump X, da weiß ich, wo es weitergeht. Es ist eigentlich Käse, und zu sagen, machen wir doch die Instruktionen, die danach kommen. Die dahin zu schreiben, ist fürchterlich kompliziert, schreiben wir die doch lieber nach X und dann wissen wir, wo es weitergeht. Unter Programmaufrufe genauso. Jo, und dieses Vorwissen, das nehmen wir jetzt mit unserer Branch Prediction her, um rechtzeitig den Programm Counter umzusetzen. Also wir setzen den Programm Counter nicht um, wenn wir dann mühsam ausgerechnet haben, wo es weitergeht, sondern wir, so grober Daumen, wo müssen wir denn jetzt weitermachen? Ach, ich glaube da hinten, also springen wir mal dahin. wie das mit dem groben Daumen immer so ist. Meistens passt das, aber manchmal auch nicht. Soll heißen, wir springen mal immer so, wie wir uns das denken, und wenn das, der grobe Daumen uns dann doch was Falsches gesagt hat, dann müssen wir allerdings natürlich, und das ist jetzt das Problem, den ganzen Kram wieder rückgängig machen können. Wenn wir dann aus Versehen irgendwo hingesprungen sind, wo wir eigentlich nicht hätten hin sollen, dann müssen wir das nachträglich korrigieren. Soll heißen, Inhalt der Pipeline wegschmeißen. Jo, fangen wir erstmal an. Ja, wo kriegen wir denn unsere Vorhersage her? Also wir brauchen jetzt einen groben Daumen. Eine echte Vorhersage im Sinne von, die stimmt, haben wir nicht. Hätten wir die, wäre nicht schlecht, könnten wir was draus machen, aber haben wir nicht. Aber Heuristiken haben wir. Die eine Heuristik sagt mir, ich könnte das natürlich beispielsweise in die Sprunganweisung mit reinkodieren. Ich könnte doch hier sagen, naja, das ist, na gut, blödes Beispiel, das ist ein unbedingter Sprung, geh mal davon aus, dass du springen sollst. Oder bei einem, ja, so einem Jump if zero, da könnte ich davor schreiben, so ein Präfix, sagen wir mal, geh mal davon aus, dass du bei diesem Branch if zero, dass du da wahrscheinlich springen sollst. Das könnte ich als Programmierer davor schreiben, das wäre so schwer nicht. In allermeisten Fällen weiß ich das. Und auch ein Compiler weiß es in den allermeisten Fällen. Beispielsweise bei Schleifen ist es ganz einfach, ne? Da kann man davon ausgehen, man springt. Die andere Heuristik, die sagt, typischer Fall bei Schleifen, da springe ich ja logischerweise zurück. Ein Zurückspringen ist sehr wahrscheinlich, weil dann ist es eine Schleife. Umgekehrt, nach vorne springen tue ich, kann man mal ausprobieren, in irgendeinem Simulator oder so. Vorwärts springe ich seltener. Ich glaube, Rückwärtssprünge werden zu 99% genommen, Vorwärtssprünge zu 40% oder sowas. Also die sind eher unwahrscheinlich. Also ich kann es der CPU sagen, die CPU kann es an der Richtung des Sprunges sehen. Ja, woher weiß ich denn die Richtung? Muss ich da jetzt erstmal das... Woher weiß ich denn, ob das x größer ist oder kleiner als die Adresse, wo ich gerade bin?
Du machst relative Jumps. Und mit relativen Jumps ist das höchstwertige Bit halt, ist es zurück oder ist es nach vorne?
Genau. Also hier steht zwar, also im Assembler schreibt man immer x hin und das ist eine Speicherzelle, aber in Wirklichkeit unter der Haube steht da ein Offset, der zum aktuellen Programmcounter dazu addiert wird. Naja, und wenn das, was dazu addiert wird, positiv ist, dann ist das oberste Bit 0, ansonsten ist das oberste Bit 1. Also ich brauche mal von dem Offset nur ein Bit angucken. Trivial. Ja, die einfachste Variante ist natürlich, ich könnte natürlich auch den Prozessor so bauen, dass er immer davon ausgeht, es wird immer gesprungen, oder dass er nie davon ausgeht, dass gesprungen wird, sondern immer denkt, auch weiterrennen. Ja, das haben wir eigentlich hier. Er denkt eigentlich immer... weiterrennen. Die Vorhersage lautet, nö, gesprungen wird nicht. Und erst im Nachhinein, falsch gedacht, doch springen. Jo, das sind drei Varianten, die sind relativ trivial. Die stehen, wie man sieht, praktisch bei der Instruktion dabei. Also hier stehen sie sozusagen immer dabei. Da steht es in diesem einen Bit, vorwärts oder rückwärts. Und wenn ich in den Opcode reinschreibe, ein Bit, nimm oder nimm nicht, steht es auch bei der Instruktion dabei. Jetzt gibt es aber natürlich auch Fälle, da kann ich nicht sinnvoll was reinschreiben. Typischer Fall, wenn die Zufallszahl durch 2 teilbar ist, dann mach was und ansonsten lass es bleiben. Wie der Name schon sagt, Zufallszahl, das ist zufällig, da kann ich nichts angehen. Jo, andere Variante, und das ist auch noch wieder, das ist, sage ich mal, die beste Variante, dass man sagt, naja, CPU, macht doch einfach mal für die Schleife, also CPU weiß nicht, dass es eine Schleife ist, aber führt auch den Code einfach mal aus. und merk dir einfach bei den einzelnen Sprungbefehlen, ob du da in der letzten Zeit häufiger gesprungen bist oder häufiger nicht gesprungen bist. Und so nach dem Motto, ach, das, was in der Vergangenheit war, das könnte ja auch in der Zukunft der Fall sein. Muss nicht sein, aber der Daumen ist ganz gut. Jo, und das ist die sogenannte Dynamic Branch Prediction. Also N mal ausführen und immer merken, bin ich gesprungen, ja oder nein. Und wenn ich dann nochmal springen oder nicht springen soll, dann gucke ich mir das an, was ich mir gemerkt habe und entscheide entsprechend. Macht. Jo, Static Branch Prediction, also wo der wo beim Befehl dabei steht, ob gesprungen werden soll oder nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Die kann vom Compiler herangezogen werden. Der Compiler kann sich den Code angucken und möglichst schlau entscheiden, warum auch immer, wie auch immer dazu kommt. Da wird wohl wahrscheinlich gesprungen. Oder? Nö, an der Stelle glaube ich nicht. Da wird, glaube ich, nicht gesprungen. Typischer Fall bei Schleifen, habe ich schon gesagt. Bei Schleifen muss man wohl davon ausgehen, dass die Schleife mehrfach durchlaufen wird. Es gibt natürlich auch Profis, die immer so hinschreiben, vor i gleich 1, i kleiner minus 1. Mach. Okay, ist keine echte Schleife. Dementsprechend rennt er da auch wahrscheinlich auch jedes Mal ins Leere. Das andere, der Programmierer weiß es natürlich in vielen Fällen. Wenn ich irgendwas hinschreibe, wenn Key gleich Inhalt der Datenbank, dann mach irgendwas. Ja, woher soll jetzt der Compiler wissen, ob das jetzt häufiger vorkommt oder nicht? Wenn die Datenbank praktisch leer ist, dann habe ich normalerweise schnell was gefunden. Wenn die Datenbank riesig ist, dann nuddel ich da mehrfach. Aber da kann natürlich dann der Programmierer auch sagen, naja, geh mal davon aus, die Datenbank wird sehr groß sein und du wirst da wahrscheinlich nichts finden. Der GCC kennt da so Sachen wie ein Intrinsic Built in Expect. Und da kann ich jetzt eine Bedingung hinschreiben, was weiß ich, x größer 0 und gehe mal davon aus, das ist wahr. Und das kann ich jetzt in ein if reinschreiben. Und dann kann ich damit dem GCC in diesem Falle sagen, ja, geh mal davon aus, meistens ist das wahr. Also bei uns im V-Maschinen-Projekt, ich weiß nicht, einige haben ja bei mir letztes Jahr virtuelle Maschinen sich angehört, da geht es immer darum, was weiß ich, wenn ich die CPU simulieren will, dann muss ich immer abfragen, hat die CPU Strom? Wenn nicht, wird sie nichts machen. Muss die CPU einen Interrupt arbeiten? Wenn nicht, Code ausführen. Da kommt so eine ganze Reihe von Abfragen, Interrupt, System Management, Interrupt, ist sie im Haltzustand, ist sie. Und erst wenn alles fehlschlägt, dann wird normaler Code ausgeführt. Wenn ich da dem GCC Hinweise gebe, naja, meistens ist kein Interrupt da, meistens ist aber Strom da, also sprich meistens sollst du Code ausführen, wenn ich das so hinschreibe, ist die V-Maschine Faktor 10 schneller. Die geht halt immer wieder kaputt, weil natürlich immer mal wieder doch ein Interrupt kommt. Verschiedenster Art. Also, was ich damit sagen will, wenn der Programmierer es reinschreibt, das kann unheimlich was helfen. Jo, und das Neueste, oder was heißt, ja, Neueste ist es, neueste Variante, gibt es jetzt seit, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren. Man kann beispielsweise dem GCC sagen, Bau mal Code ein in das Programm, was nichts anderes macht, als immer mitzustenografieren, wo er jetzt bei welcher Bedingung abgebogen ist. Und dann zählt er einfach mit, ach, bei der Sprunginstruktion, da bin ich meistens zurückgehüpft. Bei der, nö, meistens nicht. Und dann kann man das Programmchen mal laufen lassen und dann spuckt das Programmchen am Ende einmal eine lange Liste aus, bei welcher Bedingung er meistens gesprungen oder beziehungsweise meistens nicht gesprungen ist. Und dann kann man dem GCC nochmal sagen, nimm mal die Information her und jetzt baust das Programm nochmal ordentlich. Und dann dreht er halt entsprechend alles nochmal durch die Mangel. Jo, okay, also das mit den, wenn ich schon in Programm das reinschreibe, ist die Sache erledigt. Springen wir einfach oder springen wir nicht? Fertig. Interessant wird es natürlich jetzt bei der dynamischen Sprungvorhersage, soll heißen, die CPU soll es selber rauskriegen. Ja, und da habe ich vorhin gesagt, naja, dann sollen wir uns doch mal die n letzten Male merken. Ja, und dann brauchen wir irgendeine Art von Liste, sage ich mal. Wir müssen uns immer merken, naja, das war die Sprunginstruktion an der Adresse sowieso. Ich muss es ja nicht nur für eine Sprunginstruktion machen, ich muss es im Prinzip für alle machen in meinem Programm. Also Liste lang unter Umständen. Jo, Zieladresse lassen wir erstmal weg. Und was wir uns jetzt hier noch merken, sind irgendwelche Vorhersagebits. Einfachste Variante wäre wirklich, die letzten n Male 0 oder 1 einzutragen. Ich trage einfach immer eine 1 ein, wenn ich gesprungen bin, eine 0 ein, wenn ich nicht gesprungen bin. Ja, und wenn meine Liste voll ist, dann schmeiße ich den ersten wieder weg und habe wieder Platz und trage wieder eine ein. Und wenn ich jetzt da hinkomme zu dieser Adresse, dann gucke ich mir diese Bits an. Ja, und wenn da jetzt 100 Nullen stehen, dann weiß ich, oh, ja, ich bestimmt nicht springen. Wenn dann 100 Einsen stehen, dann sage ich, naja, wahrscheinlich springen. Gut, was man sich jetzt schnell klar machen kann, 100 Bits könnt ihr knicken, viel zu viel. Wie viele Bits kann man denn da so einbauen? Wohlgemerkt, wir müssen uns im Prinzip für jeden Befehl, für jede Jump-Instruktion im ganzen Programm uns merken. Erste Variante. Naja, in der Praxis sieht das so aus, ein Bit, vielleicht auch zwei. Damit hört es meistens schon auf. Also wir merken uns nicht die letzten n Male, wir merken uns das letzte Mal schlicht und ergreifend. Oder vielleicht merken wir uns noch die letzten zwei Mal. Fangen wir damit mal an. Jo, also hier hinten haben wir ein oder zwei Bits, hier vorne die Adresse. Das, was wir da noch haben, die Zieladresse, wofür brauchen wir die? Naja, wir haben normalerweise unsere Pipeline so gebaut, dass wir die, das hatten wir ja gerade, das X ist kein Ziel, sondern es ist ein Offset, den ich noch zu meinem Programm-Counter dazu addieren muss. Dafür haben wir ja früher immer die Execution Unit gebraucht zum Addieren, aber wenn wir sie gebraucht haben, dann hat es ja mal so ewig gedauert, bis wir da so weit waren. Jetzt müsste man entweder eine Execution Unit ganz am Anfang schon haben, Addition, die aber jetzt in einem Takt fertig sein muss. Wir wollen ja im nächsten Takt wissen, wo es weitergeht. Oder, und das ist jetzt eben die Idee, wir können doch eigentlich in unseren Cache, in unsere Tabelle auch die Folgeadresse eintragen.
Geht es da darum, wenn die Zieladresse, also dieses X, nicht konstant ist? Also in den meisten Fällen wird es halt konstant sein. Und dann steht an einer Befehlsadresse immer das gleiche Ziel.
Also bei diesem Jump steht ein X, das ist eine Konstante.
Aber dann ist ja quasi in der Befehlsadresse auch schon die Information drin, wohin gesprungen. Braucht ja keine Zieladresse.
Nee, nee. Hier, da steht ein X drin. Aber das X ist eine Differenz oder ein Offset zum Programm-Counter.
Ja, aber Programm-Counter weiß ich ja, wenn ich dieses Jump anschaue, das ist ja in der Befehlsadresse drin.
Ja, ja. Aber wo es jetzt weitergeht, dann musst du zum Programm-Counter den Offset drauf addieren. Ah. Und das musst du irgendwann machen.
Dass man weiß, wie man in der Pipeline weitermachen muss.
Du kannst, rein theoretisch könntest du machen, wenn die Vorhersage lautet, ja, wir werden wohl springen, dann könntest du schnell den Programm-Counter nehmen, das x draufaddieren und da weitermachen. Nur das muss schnell gehen. Und das kann man sich dadurch schenken, dass man sagt, ach, die speichern wir einfach ab. Dann brauchen wir nicht schnell rechnen, dann holen wir sie uns aus dem Register und die Sache ist erledigt. Jo, gut, und dann haben wir einen Branch Target Address Cache, so heißt das Ding dann eben, wo die ganzen Infos drin sind. Gut, der Name sagt schon, das ist ein Cache. Und da steht so schön da als Liste. Ich behaupte aber mal, ein Cache ist ja nun keine Liste. Wenn wir den Cache abfragen wollen, dann müssen wir mit einer Adresse kommen. Ne? Aber was ist denn jetzt da die Adresse? Wir wollen ja gucken, ob irgendwo in der langen, langen Liste eine bestimmte Adresse drin steht. Nämlich die wollen wir ja jetzt gerade ausführen. Also müssten wir jetzt alles durchsuchen. Das wollen wir nicht. Das wären dann wieder hunderte von Komparatoren. Idee. Ja. Genau, also Direct Mapped Cache wäre schon nicht schlecht, aber was nehmen wir jetzt als Adresse? Genau. Also wir nehmen die Befehlsadresse, wir sind jetzt an Adresse 385 und da, ja, bevor wir uns noch das Jump überhaupt angucken, gucken wir, ob bei 385 in der Liste was drinsteht. 385, okay, da muss man dann sagen, das teilen wir in Tag und Index. Und dann gucken wir in einer Zeile nach, die dem Index entspricht und gucken, ob hier der entsprechende Tag drin steht. Und wenn ja, dann ist das wohl die Info zu der Jump-Instruktion und dann können wir uns hier die Zieladresse rausholen und ja, diese Vorhersage, sollen wir springen, ja oder nein. Jo, also, das funktioniert soweit. Jetzt natürlich die Frage, direct mapped, einfach assoziativ, voll assoziativ. Was hättet ihr gern? Gut, jeder hätte gerne voll assoziativ. Die Frage, könnt ihr das auch bezahlen? Das muss in einem Takt gehen. Ja. Ja, also das ist ein guter Hinweis. Es kann uns passieren, dass die Sprünge an, ja, sie stehen im Prinzip beliebigen Stellen. Es kann sein, dass die in der gleichen Cache-Zeile sozusagen landen würden. Was sie natürlich nicht dürfen, sonst ist die Info ja jeweils weg. Also ein bisschen assoziativ wäre schon nicht schlecht. Ja?
Was man vielleicht auch noch machen könnte, ist, man hat also diese Eingangsadresse, mit der man nachgucken will. Die könnte man auch ein bisschen shuffeln und hashen und Dinge tun, dass man quasi so eine Hash-Tabelle verwendet.
Ja.
Dass man da so ein bisschen dieses, dass dieses alles irgendwie allein rausbekommt. Was man eigentlich für einen normalen Cache aber auch tun könnte. Irgendwie so ein XOR-Teile zusammen.
Man kann es ein bisschen shuffeln, was aber natürlich nichts daran ändert, dass auch egal, wie du das Ganze bunt würfelst, es kann dir trotzdem passieren, dass zwei Sprünge den gleichen Index rausrechnen. Hat man verloren, das will man nicht. Also wenn die Info weg ist, ja, was ist damit? Also erstens ist sie natürlich weg am Anfang, wenn ich mein Programm starte, dann haben wir keine Info. Solange ich den Sprung hier noch nie angeguckt habe, weiß ich auch nicht, ob es vorwärts, rückwärts, seitwärts geht. Wenn das Ganze im Cache kollidiert, dann muss ich eine von beiden rausschmeißen. Dann weiß ich bei einem wieder nicht, springen oder nicht springen. Jo, also ein bisschen assoziativ wäre schon nicht schlecht, dass ich das ein bisschen entzerre. Jetzt die andere Frage, wie viele Zeilen brauche ich denn eigentlich? Oder andersrum gefragt, wie groß muss denn der Cache sein? Am Anfang habe ich gesagt, naja, im Prinzip fürs ganze Programm. Aber, ne, so wie du schon sagst, interessant sind eigentlich nur die Bereiche, wo mehrere Schleifen ineinander verschachtelt sind. Die werden, was weiß ich, ein paar tausendmal ausgeführt. Und das sind, lass mich lügen, 10 Sprunginstruktionen, die so der Reihe nach ganz oft ausgeführt werden. Ich brauche nur die 10. Möglicherweise rennt er eine Stunde lang und braucht nur 3 Sprünge. Also die Anzahl der Sprünge, die ich mir speichern muss, die ist nicht sehr groß. Also so, sagen wir mal, 16 ist wahrscheinlich schon eine Zahl, die reicht. Jo, auf der anderen Seite haben wir jetzt gesagt, groß muss der Cache nicht sein, aber ein bisschen assoziativ wäre schon nicht schlecht. Naja, und da haben wir auch immer gesagt, einen kleinen Cache, den kann man auch assoziativ machen. Ob er jetzt voll assoziativ sein muss, wahrscheinlich nicht. Also ich brauche jetzt nicht 16 Jump-Befehle, die alle ausgerechnet den gleichen Index haben. Das wäre schon arg zufällig. Aber sagen wir mal, einen Cache mit 16 Einträgen und sagen wir mal vierfach assoziativ oder sowas, das sollte eigentlich hinhauen. Ja, also nur so grober Daumen. Kommt gleich ein Beispiel. Jo, also jetzt haben wir so eine Tabelle. Wir haben uns gerade angeguckt, das ist jetzt keine Tabelle, sondern eigentlich ein Cache mit so einem Index und so. Jo, und jetzt so eine Fetch-Unit, die macht jetzt nichts anderes, als immer den Instruction-Pointer zu vergleichen mit so einer Zeile im Cache. Und wenn der Instruction Pointer mit dem Eintrag übereinstimmt, ja, dann gucken wir uns an, steht da in den Prediction Bits drin, du sollst wahrscheinlich springen. Dann übernehmen wir die Zieladresse in unseren Instruction Pointer und die Sache ist erledigt. Das heißt, die Ausführung unseres Sprunges, die passiert gar nicht mehr in der Pipeline, sondern die passiert eigentlich in der Fetch Unit autonom. Jo, die andere Variante, jetzt haben wir das so gemacht und jetzt steht drin, in der Instruktion Adresse 95 sollst du springen. Jetzt kann es einmal mal natürlich passieren, das war ein Satz mit X. Und was müssen wir dann machen? Das eine ist natürlich, damit uns das nicht wieder passiert, entsprechend den Eintrag updaten. Und das zweite, das, was wir falsch angefangen haben, rauskekeln. Woher wissen wir denn das?
Ja, irgendwo steht ja dann fest, was der Instruction Pointer beim Jump ist. Und wenn ich jetzt den Instruction Pointer noch durch die Pipeline schleife, muss ich ja nur in der Pipeline-Stufe davor gucken, stimmt der? Hm? Wenn der stimmt, ist alles gut, mache ich gar nichts, ansonsten werfe ich alle Pipeline-Stufen vorher weg.
Genau, also wir machen zwar die eigentliche Entscheidung, die machen wir schon in der Fetch-Einheit, Programm-Counter umsetzen, aber den Jump, den schieben wir trotz allem immer noch durch die Pipeline durch. Ganz normal, wie eh und je. Wir rechnen auch in der Execution Unit unseren Instruction Pointer plus Offset. Ja, und dann gucken wir uns hier an, jetzt müssten wir eigentlich an der Adresse so und so sein. Ne? Da kann man dann mal überprüfen. Und wenn wir jetzt sehen, oh, irgendwas stimmt da nicht, dann müssen wir alles, was danach kommt, aus der Pipeline raushauen. So, das mit dem Raushauen haben wir schon mal überlegt. Im Prinzip muss in jeder Stage, in jedem Stage-Register müsste noch so ein Valid-Bit dabei sein. Und wenn das Valid-Bit gesetzt ist, dann führen wir sie aus beim Writeback und wenn die Valid Bits gelöscht sind, dann machen wir halt einfach gar nichts. Ne? Also auf die Art und Weise kann man auch fälschlich begonnene Instruktionen auch letztendlich wieder rauskippen. Jo, wie wir das mit der Vorhersage machen, wie wir denn aus den 1, 2, 3 Bit jetzt eine Vorhersage gewinnen, das machen wir dann nächste Woche. Fragen dazu? Okay, dann danke ich euch fürs Schwitzen, fürs trotzdem da gewesen sein. Ich bin ja immer mehr begeistert zu unseren Zeiten. Uns wäre das nicht passiert, dass wir hier gewesen wären. Also, ihr seid fleißig. Okay, jo, Dankeschön, dann bis Dienstag.